ich finde es immer wieder überraschend, wie viel man von Leuten da doch hört, das geht einfach nicht. Und wenn man dann aber lange genug dran bleibt, geht es auf einmal doch. Ja, ich glaube, wir unterschätzen immer, wie viel von der Struktur und den Prozessen um uns herum halt alles auch nur menschengemacht ist. Da hat auch nur irgendein Mensch entschieden. Das Wissen läuft jetzt so und es muss aber nicht so laufen. Das macht mich schon manchmal fertig. Und dann lande ich manchmal dann bei, na, da müsste man irgendwie, keine Ahnung, Kapitalismus und Wachstumslogik vielleicht durchbrechen. Vielleicht würde das helfen. Und dann lande ich aber bei, ja, and how are we gonna do that?
Ja.
Ja.
Große Fragen. Also mal, ne? Eben die größten Fragen, die wir
bitte schön, das ist der Endgegner.
Bitte schön. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 109 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber durch spannende Karriereheldenreisen von Interviewgästen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen haben, dazu gleich ihre Karriere, vielleicht einen ganz eigenen Beruf erfunden haben oder hier, wie im Fall von Paul, ein eigenes Unternehmen hochgezogen haben. Ich freue mich, dich zu begleiten auf deiner Frage hin zu dem, was du wirklich tun willst, deine Kompetenzen zu entdecken. Und bin dir da auch ein treuer Begleiter mit wunderbar funktionierenden Werkzeugen wie unserem New Work Heroes Report, unseren Büchern und den Inspirationen, die wir auch in Künstlerkollaboration für unseren Content kreieren, zum Beispiel auch mit Filmen, wie bei dem New Work Scenes Projekt, wo ich noch immer angefüllt mit Glück aus der letzten Woche komme, weil wir ein ganz, ganz schönes Gathering in Berlin hatten mit knapp 50 Leuten zusammen, haben wir diesen Safe Space geschaffen, um über psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu sprechen. Das hat mir nochmal gezeigt, dieser Podcast wird gebraucht. Er ist nötig und wir gerade in der heutigen Zeit, wo sich so vieles ändert und auch so viele Sorgen da sind, braucht es einen Hafen, in dem man einchecken kann, wo man weiß, okay, so sieht Freiheit aus, so sieht Frieden aus in mir und auch mit der Welt. Das soll dir hier gegeben sein. Das gesagt, es ist eine raue Zeit da draußen. Ich habe das Interview mit Paul aufgenommen im September letzten Jahres und es hat sich einiges verändert. Paul ist mittlerweile weitergezogen und hat Soul Bottles hinter sich gelassen. Er ist jetzt unterwegs, kümmert sich darum, dass auf dem afrikanischen Kontinent Wasser den Menschen zur Verfügung steht, also auch ein sehr sinnvolles Projekt, hat auch was zu tun mit der Gründungsgeschichte, aber ich freue mich riesig auf diese Gründungsgeschichte, die Paul hier mit uns teilt, als er vor 12 Jahren Soul Bottles in einem Team mitgegründet hat und es ist wirklich unglaublich, wie tief Soul Bottles gegangen ist, von der Entwicklung eines eigenen unbrechbaren Glas, von der wirklichen nachhaltigen und fairen Anbausituation von Kautschuk in Sri Lanka. Also du kaufst dir so eine Flasche und die ist aus Glas, da ist ein Bügel dran und dann gibt es da diesen Gummiring drauf, der ist aus Kautschuk und für diesen, die extra nach Sri Lanka gefahren haben, sich angeguckt, baut ihr wirklich nachhaltig an und wie können wir das sicherstellen? Das heißt, ein ganz, ganz hohes Verantwortungsgefühl mit den Lieferanten, mit den Lieferketten, das ist wirklich beeindruckend und ich freue mich sehr, dass du diese Geschichte jetzt hören kannst und im Übrigen schau gerne mal bei Soul Bottles vorbei, denn aktuell geht es dem Unternehmen durch die rauen Zeiten nicht so gut. Hier bitte ich auf jeden Fall um deine Mithilfe, wenn dir die Geschichte gefällt, wenn dir das Unternehmen gefällt, dann kauf doch eine Flasche. Es gibt hier auch einen sehr, sehr schönen Edelstahl-Varianten. Ja, das ist keine bezahlte Werbung, sondern das mache ich aus Überzeugung, weil ich hier mit dem Schnitt des Podcasts gesehen habe, dass das Insolvenzverfahren läuft und ich habe eingecheckt mit dem Team und gesagt, hey, wir schaffen das schon irgendwie, aber jede Bestellung hilft. Also, hilft doch. Und viel Inspiration wünsche ich dir jetzt beim Hören dieser Folge.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr spontan haben wir es gemacht.
Ja, genau. Berliner Startup-Style. Freitag verabreden, Montag sehen.
Wie geht das? Es ist Sommer, ne?
Ja, genau. Und ich habe gerade relativ viele Termine und muss viel rumfahren. Und da war so, okay, das Zeitfenster Montag war noch perfekt passend.
Ich freue mich sehr, weil tatsächlich das Unternehmen, für das du arbeitest, für das du schon lange unterwegs bist, sogar ganz am Anfang schon mit dabei warst, tauchte auch schon mal auf in diesem Podcast. Du hast gerade noch mal reingehört.
Genau, du hast uns erwähnt, als du über gewaltfreie Kommunikation gesprochen hast und hast gesagt, ah ja, es gibt da ja auch ein Startup, Soul Bottles, was auch damit arbeitet. Da habe ich mich mega gefreut, dass wir da gleich genannt wurden.
voll. Ich habe auch einen kleinen Link geschickt und wollte immer mal Kontakt aufnehmen und dann tatsächlich, also ich finde die Geschichte einfach zu geil, man darf sie erzählen müssen sollen, bei unserem gemeinsamen Steuerberater am Sommerfest getroffen.
Genau.
Das ist großartig.
Was dafür, dass es so ein Steuerberaterfest klingt erstmal richtig langweilig, eine richtig gute Party auch ist, muss man sagen, weil er einfach alles in seinem Portfolio hat, einfach super spannende Künstler, DJs, Menschen voll. Aus allen möglichen Branchen. War eine überraschend witzige Party.
Total, total. Und kurz auf dem Rückweg war klar, haben wir es dann festgemacht. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich habe auch schon mal eine Soul Bottle rausgeholt. Insofern, sie ist nicht so schön wie deine. Das macht mich ein bisschen betrübt, weil deine leuchtet so schön, ja. Aber ich bin auch so ein Glas-Fan, ja. Nimmst du kein Glas mehr eigentlich?
Doch, ich habe beides. Ich habe sogar beides aktuell dabei. Aber so zum Klettern und zum Sport nehme ich häufig die Stahlflasche. Und für eher so Büro zu Hause will die Glasflasche. Ich finde auch Glas trinken schon immer noch am angenehmsten. Mm. Also vom Geschmack her und wie sich es anfühlt, ist es das Beste, würde ich sagen.
Ja, super. Und das finde ich ja das Schöne. Ihr seid so tief auf der Suche nach Nachhaltigkeit und nach nachhaltigen Konzepten, dass ihr, habe ich das richtig in Erinnerung, dass der Stahl, dass es schon auch produziert wird in China, aber mit dem Zug kommt, war das richtig?
Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, unter anderem wegen dem Russland-Ukraine-Krieg.
Stimmt.
Als wir die allererste Produktion gemacht haben, haben wir versucht, die Stahlflaschen so regional wie möglich zu sourcen. Und haben dann gemerkt, Trinkflaschen aus Edelstahl wurden mal ganz viel in Deutschland und Europa hergestellt. Und dann ist die ganze Produktion nach und nach alles abgewandert, dass mittlerweile auch einfach tatsächlich zum Teil das Know-how fehlt. Aber vor allen Dingen fehlen einfach die Firmen, die genau die richtigen Maschinen haben. Und entweder stellt man dann so eine Produktion auf vollautomatisch um und investiert Millionen in neue Maschinen, die das dann alles automatisiert können. Oder man macht es in mühevoller Handarbeit und schickt es irgendwie zwischen 3, 4, 5 Lieferanten hin und her. Und dann würde halt so eine Trinkflasche 300 Euro kosten am Ende. Also es macht dann auch keinen wirtschaftlich nicht wirklich Sinn so. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir es dann nur in China ordern können, dann lass uns da wenigstens versuchen, den Impact vor Ort zu haben. Und sind halt hin und haben uns wirklich viele, viele Lieferanten angeschaut. Oder viele potenzielle Lieferanten, muss man sagen. Und auch eine Menge Problematiken gesehen. Also es ist Arbeitszeiterfassung und wie lange wird zum Beispiel gearbeitet. Also das 40-Stunden-Woche ist da nicht, sondern halt teilweise wirklich viel, viel zu viel, auch nach eigenen Standards zu viel. Also die China hat ja auch die ILO, also die International Labour Organization, so Standards unterschrieben. Auch die werden überschritten, dann, weiß nicht, Brandschutz, Sicherheitsmaßnahmen, so Sicherheitskleidung und so weiter. Also gibt es einfach viele Probleme und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir jetzt hier bestellen, dann nur bei einem Unternehmen, wo wir zumindest auf der Management-Ebene und auch auf der Eigentümerebene direkt mit den Leuten reden können. Und dann Maßnahmen umsetzen können. Dass wow. wir sagen, okay, gut, dann wollen wir, dass ihr das und das umsetzt. Und wir bestellen nur nach, wenn das und das umgesetzt wird. Haben uns dann auch noch einen Partner reingeholt. Also zum Beispiel chinesischen Arbeitsgesetz kennen wir uns ja vor Ort nicht aus. Taos-Netzwerk heißt das. Mhm. Das sind die gleichen, die auch für Shift-Phones das gemacht haben. So war da der Plan. Und dann natürlich die Logistik hat man sich dann auch angeschaut. Okay, wie bekommt man das Zeug denn jetzt CO2-sparendst? Von China nach Deutschland.
Zeppelin.
Genau. Nee, also der Zug, muss man sagen, also was auf Schiene fahren, packen und dann rollen, ist wahnsinnig energieeffizient. Da kann man fast nicht gehen. Aber ich muss auch zugeben, wir haben die letzten Bestellungen, die liefen immer noch alle über Schiff. Das hing aber auch damit zusammen, dass das einfach mit den vielen Sanktionen und so weiter nicht mehr so einfach war, das per Zug zu bekommen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ging einfach die letzten Male nicht.
Aber trotzdem Wahnsinn. Also ehrlicherweise, ich habe noch kein Startup gehört. Also ja, es gibt viel einige, die sich darum kümmern. Mhm. Aber das ist ja noch krasser als die B-Corp-Zertifizierung, wo du danach zertifiziert wirst, wie die Zuliefererkette aussieht und Co. Also ja. Das ist ja, und das macht ihr ja selber, ist natürlich Premium.
Ja, und es ist eigentlich halt wirtschaftlich, könnte man sagen, ein Nachteil, weil wir investieren Geld, also das ist ja auch einfach Zeit, was Mitarbeitende da reinstecken und Energie, damit könnten sie auch was anderes machen. Also man lässt da Geld, natürlich sind Produktions- und Lieferkosten auch höher. Und ich muss sagen, mich hat das halt einfach schon richtig geärgert, wenn dann Sachen wie das Lieferkettengesetz einfach nicht kommen, weil man sich denkt, das ist eigentlich Quatsch, weil die Arbeit, die hier wir machen, die ganz ehrlich sollten alle machen. Das ist wirklich das Mindeste, dass man zumindest schaut, dass die Leute in deinem Zuliefererbetrieb nicht irgendwie viel zu lange arbeiten. Ich finde, es ist sozusagen eher normal, was wir machen, aber stimmt, aktuell ist es noch so, dass es eine Ausnahme ist, leider.
Wahnsinn. Sehr schön, ganz wichtiges Thema. Vielleicht kommen wir da und streifen wir das nochmal zu späterer Zeit. Ich würde gerne über dich sprechen und zwar, was dich hier jetzt gerade, hier sitzend auf dem Sofa für den Podcast, was du gerade aktuell so für Zweifel hast, wo du sagst, ach Mensch, das wurmt mich gerade, das vielleicht ganz persönlich, aber auch für Soulbottle, wo du sagst, da weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Die Zweifel, die ich so gerade aktuell habe. Oh ja, ich meine, gut, da gibt es ja gerade in der Welt gefühlt sehr viel, woran man zweifeln kann. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr optimistischer Mensch. Also ich glaube eigentlich, so meine Grundhaltung ist positiv und ich schaue euch sehr immer in die Zukunft mit. Das könnte man aber irgendwie auch hinkriegen und ich glaube lieber an das Szenario, als dass wir es nicht schaffen. Weil ich sonst, glaube ich, auch nicht die Energie hätte, morgens aufzustehen und was zu tun. Aber klar, Zweifel kommen auch immer wieder. Und es gibt den Zweifel, den ich gerade eben angesprochen habe, zum Beispiel, dass ich einfach denke, okay, die politischen Maßnahmen werden einfach nicht ambitioniert genug und schnell genug durchgedrückt und dadurch werden nachhaltige Unternehmen einfach zu lange im Nachteil sein. Und dann wird es nicht, dann werden sie sich nicht durchsetzen. Also das ist mit Sicherheit eins. Andere Zweifel, die ich manchmal habe, sind, dass, ich weiß gar nicht genau, wie ich das formulieren soll, aber dass, wenn man sehr lange, und wir haben sowas vorhin gesagt, wann haben wir Soulbottle gegründet, ich habe gesagt, vor 12 Jahren, wenn man sehr lange zum Beispiel diesem Frust und diesem Zweifel ausgesetzt wird, dass man dann einfach irgendwann aufgibt und einfach frustriert ist und müde ist. Und ich habe das auch leider viel gesehen, nicht nur bei Soulbottle, sondern auch in anderen Unternehmen, auch in nachhaltigen Startups, gibt es ja viele in Berlin. Und das ist auch so ein Zweifel, wo ich mir denke, uff, wie lange halten wir das eigentlich noch durch, so gegen diesen Frust, gegen diese Erschöpfung anzugehen. So, das ist auf jeden Fall auch einer, den ich nicht unbedingt immer mir selber spüre, aber in vielen anderen Menschen. Und ich kann es voll nachvollziehen, ich kann es voll verstehen. Ja.
Boah, vielen Dank fürs Teilen. Das geht natürlich tief, ja, weil, und da muss man ja wirklich auch großen Dank aussprechen, weil für dieses Durchhaltevermögen über 12 Jahre sich für dieses Thema stark zu machen und auch noch viel, viel mehr. Also ich hoffe, da werden wir noch viel mit eintauchen, weil ihr, was tatsächlich eure Organisationsform angeht und einfach eure Mitarbeitenden viele kluge, interessante Gedanken umsetzt auch. Ja, wie war das früher? Also vielleicht gehen wir mal kurz zu 2012 zurück. Das waren andere Zweifel, oder? So wird jemand unsere Flaschen kaufen? Schaffen wir überhaupt irgendeine Form von vernünftiger Verpackung zu machen? Genau. Wie geht Produktdesign?
Ja, ich meine, also ich komme ursprünglich aus Berlin und ich bin dann nach Wien gegangen zum Studieren, Publizistik und Kommunikationswissenschaften gemacht und habe dann im Studium angefangen an Soulbottle zu arbeiten. Aber das war super low scale. Also wir haben zu der Zeit haben viele Leute so Siebdruck auf T-Shirts gemacht, von die ich kannte. Das war einfach so ein cooles Verfahren, dass man so seinen eigenen Prints auf T-Shirts gemacht hat. Und wir haben im Prinzip das Gleiche gemacht mit Flaschen. Und die Idee war zu sagen, wenn da richtig coole Drucks und Motive auf diesen Flaschen drauf sind, dann würden mehr Leute die kaufen, dann würden die mehr benutzt werden, dann kaufen die Leute weniger Plastikflaschen oder generell Mineralwasser. So, das war die Wirkungshypothese. Aber so die ersten Auflagen, die wir gemacht haben, waren ein paar hundert. Also ich glaube, die erste, die wir produziert haben, waren 50 Stück. Und so hat man sich dann quasi nach und nach von den kleinen zu den größeren Problemen langgehangelt, ne? Weil man hat dann die 50 Stück verkauft, dann hat man nachproduziert und auf einmal musste man sich Gedanken machen.
Lager.
Wo lagere ich die eigentlich? Wie verschicke ich die eigentlich? Wie polster ich das? Wo kann ich die Verschlüsse irgendwie herbekommen und so weiter? Also das waren, würde ich sagen, weniger Zweifel an den ganz großen Themen vielleicht, und die ich jetzt so im Kopf hatte, die gleich angingen. Sehr viel Kleines, Alltägliches. Was aber auch schön war, aber gut, ich war halt auch 23 und ich hatte unglaublich viel Spaß an diesen Herausforderungen. Deswegen habe ich mich da mit sehr viel Lust und Spaß dran abgearbeitet irgendwie. Ja.
Man kann an deinem Gesicht sehen, es ist eine Art von freudigem Zurückerinnern, wo du sagst, was wäre die Welt schön, wenn ich diese Probleme nochmal hätte, so ungefähr? Oder bist du froh, dass sie nicht mehr da sind?
Also nicht falsch verstehen, ich bin super froh, wo ich jetzt auch bin und auch wie ich jetzt auf die Welt schaue, ich glaube, ich würde ungern jetzt auf die Welt schauen, wie ich mit 23 geschaut habe, weil ich habe mega viel gelernt und ich bin da krass dankbar für die Erfahrung. Und gleichzeitig romantisiere ich die Zeit auch, ne? Also ich weiß, ich habe in meinem Studium ein Praktikum gemacht, das war 2011 in London. Und ich habe mich da wirklich lost gefühlt auch. Also Publizistik und Kommunikationswissenschaften war so ein bisschen der Studiengang, da haben sich Leute immer drüber lustig gemacht, das sind die Leute, die irgendwas mit Medien machen wollen. Und das war ein Auffangbecken auch für Leute, die keinen Plan hatten, keine Ahnung hatten, was sie machen wollten. Und das war auch schon sehr viel Zweifel bestimmt an, was soll ich eigentlich tun, bin ich eigentlich in irgendwas gut. Die waren auch alle da, die romantisiere ich jetzt vielleicht auch gerade weg so und denke nur noch an die Zeit, wie ich mit dem Fahrrad und dem Anhänger die Soulbottles zu dem Ofen gefahren bin, um die Farbe einzubrennen.
Oh, das hört sich ja fast an wie mit einem Bollerwagen durch den Krieg.
Ja, so ungefähr war es auch. Aber in Wien im Dezember, wenn noch viel Schnee liegt, ist auch
neben dem
viel Koks, körperliche Arbeit
drin. Dass du auch noch mit reinbringst, also das aus Kohle. Und ja, ja, sehr schön. Ja. Ach, schön. Was hilft dir denn, Zweifel zu überwinden, oder? Also, wenn du jetzt auch mal so überlegst, ne, ein Team aus, das Gründerteam, die Kolleginnen, die mit dabei sind, ist das ein Faktor oder machst du Coaching oder gehst du in die Natur? Was hilft dir?
Also, ich glaube, ein Ding ist tatsächlich, ihn einfach nicht wegzuschieben und zu sagen, nee, ich muss jetzt aber hier performen, ich muss jetzt hier gut gelaunt sein oder so, sondern es einfach auch anzunehmen. Was mir tatsächlich schwerfällt, weil ich dann häufig in die Rolle komme, dass ich will aber positiv sein und es muss doch gut laufen und so weiter und innehalten und zu sagen, nee, es ist auch in Ordnung, Zweifel zu haben, ist auch in Ordnung, traurig zu sein oder Angst zu haben, das ist es ja eigentlich, in der Regel ist es eins von den beiden. Also das erstmal überhaupt anzuerkennen und zu spüren und auch da sein zu lassen, das hilft mir sehr, weil ich dann den Eindruck habe, in dem Moment, in dem du es akzeptierst, dass es gerade da ist, mindert sich schon der Effekt. Also bei mir verursachen Zweifel und Angst häufig dann Stress. So, dann bin ich so aufgeregt, dann, oh mein Gott, und dann kommen ganz viele Gedanken. Und in dem Moment, in dem ich es aber einfach anerkenne, ich habe gerade Angst vor dem oder jenem, beruhigt sich es auch schon ein bisschen. Es ist dann nicht automatisch weg, aber es beruhigt sich ein bisschen. Und das andere, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen eine Kopfsache. Also das eine war eher so körperlich Herz für mich. Und das andere ist eher so die Kopfsache, ist, ich spiele Szenarien durch. Und das mache ich tatsächlich auch häufig mit den anderen Menschen, die bei Soulbottles viel Verantwortung und Planungsverantwortung auch mit übernehmen. Zu sagen, okay, was sind denn die Szenarien? Und dann schaut man halt mal realistisch auf, was glaubt man denn, sind die realistischsteren Szenarien? Und dann kann man sehen, okay, müssen wir jetzt in Panik geraten oder nicht? Und hilft es, wenn wir jetzt in Panik geraten oder nicht? Und dann beruhigt sich normalerweise die Zweifel auch. Und dann, das sind so meine, glaube ich, zwei Coping-Mechanisms. Super. Ich hoffe, das macht Sinn.
Ja, das macht absolut Sinn. Ich finde es gerade ganz spannend, weil ich bin ja ganz viel ich bin in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs, einmal Startups, Mittelstand, aber auch Konzern. Und ich bin gerade viel Mittelstand unterwegs. Oder dieser Mittelstand, der so groß ist, dass er eigentlich Konzern ist, aber immer noch, also Definition Mittelstand.
Ich weiß genau, was du meinst.
Innerer geführt, aber so verkrossen. Ja, das sind die eure Lieferanten, genau, die sich nie verändern werden. Die so.
Na, das habe ich nicht gesagt.
Aber ich sag das jetzt. Ja, Mittelstand hat oft gerade so dieses Rückgrat Deutschland, da hast du so viel Tradition und so viel, eingeebnete Handlungsweisen. Ich als Coach würde sagen, auch Anti-Pattern, dass du erst Szenarien durchspielst und immer wieder auf die Excel-Listen guckst und immer wieder fragst, und bis du dann mal runterkommst zu den eigenen Zweifeln und das, warum du eigentlich Sorgen und Angst hast, es kommt oft zu kurz. Also tatsächlich sehe ich das oft anders, dass das andersrum läuft. Und meine Aufgabe ist dann oft genau dahin zu gehen, Stück für Stück an die Hand zu nehmen, zu sagen, mach dir keine Sorgen, das ist völlig in Ordnung, man darf so fühlen, ihr seid gerade in einer schwierigen Lage oder das war gerade nicht angenehm, aber ja, wow. Also da sehe ich, bist du doch recht fluide in dieser Form darüber zu reden. Ja. Würdest du sagen, dass das auch ein, also ne, wir haben ja schon gesagt, dass ihr einmal Teil wart für das Thema gewaltfreie Kommunikation, auch eine Methode, die ihr viel im Team einsetzt.
Ja.
Gibt es oft so Gespräche, wie du die jetzt auch führst, dass ihr miteinander redet, das fühle ich gerade anders oder ich merke, da kommt eine Angst in mir hoch, das ist ein Grund für einen Konflikt. Redet ihr so miteinander?
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe, glaube ich, gleich zum Anfang von der Soulbottles-Zeit die Ausbildung für GfK, also das hieß damals, glaube ich, einfach, ich glaube, es war eine Trainerausbildung, aber ich habe eigentlich nie als Trainer gearbeitet. Und dann habe ich danach noch eine Mediationsausbildung gemacht, bei Markus Fischer tatsächlich.
Der Kollege, der in dem YouTube-Kommentar auftauchte in meiner Folge, genau.
Und habe dann eigentlich auch als Mediator nicht gearbeitet. Aber wir haben diese Art von Jahresausbildungen, also die ein bisschen länger und ein bisschen mehr Commitment brauchen, tatsächlich vielen Leuten bei Soulbottles angeboten. Das heißt, viele Leute haben das wahrgenommen und ich würde sagen, das schärft ein bisschen vielleicht das Bewusstsein dafür, dass man das mitbekommt, ah, okay, neben der von mir aus Zahlungsplanungs-Excel-Tabelle merke ich auch die Gefühlsseite und dann ist es ein bisschen leichter auseinander zu bekommen, ah, glaube ich jetzt eigentlich einfach nicht, dass das realistisch ist oder glaube ich, wir überschätzen das oder unterschätzen das oder triggert das eigentlich vielleicht gerade irgendeine Angst und irgendeine Sorge, die eventuell sogar nichts mit den Zahlen zu tun hat, die jetzt nur davon ausgelöst wurde. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen trabend, aber für mich hilft es extrem, wenn Menschen dafür ein Bewusstsein haben. Und ich glaube auch, dass es für Führungspersonal mega wichtig ist, das zu haben, um zu merken, ah, hängt das jetzt eigentlich an dieser Sache oder wurde da eigentlich vielleicht ein alter Schmerz oder eine alte Erinnerung groß ausgelöst? Also ja, darüber reden wir durchaus. Und gerade in den Zeiten, wo wir jetzt gerade sind, vielen nachhaltigen Startups geht es nicht gut. Wir kommen aus einer sehr schwierigen Phase. Erst Corona, dann dieser Krieg, dann Inflation. Alles so gefühlt eine Krise nach der anderen, Krise, die nicht unbedingt es den Leuten einfach macht, mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Da ist ja Planung machen und Umsätze analysieren auch nicht immer die einfachste Aufgabe. Da reden wir auf jeden Fall auch darüber, ja klar. Auch was das emotional mit einem macht oder auch was mit dem Team macht, ja.
Auch das finde ich ganz wichtig, weil der Schlüssel ja in solchen Krisen darin liegt, sich auf diese Krisen einzustellen. Und da ist viel Reden extrem wichtig. Was würdest du denn sagen, hast du einen Tipp für Startups, die jetzt zuhören oder Menschen, die in Startups arbeiten? Weil das würde es gerne da lassen, weil es finde ich, eine eigene Dynamik hat, wie man damit umgeht, weil er doch, also es hat ja eine eigene Dynamik. Es kann ja heute so und morgen so sein. Ist das vielleicht so ein Geheimelixier für den Umgang in so einer volatilen Welt oder?
Ja, aber es wird alleine nicht reichen. Also ich glaube dann schon auch daran, dass wie du zum Beispiel Prozesse gestaltest, wie flexibel dein Businessmodell ist, von mir aus auch sogar wie kompetent und fachlich wirklich gut aufgestellt dein Team ist, das sind alles auch Einflussfaktoren. Ne? Also ich kenne auch Teams, die haben vielleicht sehr viel Bewusstsein für ihre Gefühle und waren in der Richtung sehr stark, haben sie aber dann trotzdem nicht hinbekommen, irgendwie von mir aus das Businessmodell so zu gestalten, dass es funktioniert. Also es ist kein Garant, auf keinen Fall. Und du gehst ja trotzdem durch viel Stress. Ich glaube, in der Folge, die du zu gewaltfreier Kommunikation gemacht hast, hast du es auch mal so angesprochen. Das heißt ja nicht, dass man keine Konflikte mehr hat. Das heißt ja nicht, dass die ganze Zeit alles gut ist. Das heißt nur, hier ist eine Anleitung, mit der es vielleicht etwas besser geht. Und so ähnlich würde ich das da auch sagen. Ja, vielleicht kannst du die Krise etwas besser bewältigen. Aber das heißt nicht, dass du nicht durch eine Krise gehst. Das wird trotzdem mega anstrengend und vielleicht richtig scheiße.
Ja, ja, ich glaube, die Ehrlichkeit ist auch wichtig, weil ich glaube, das ist auch von denen, die vielleicht Coaching oder auch Entwicklung an sich selbst, an Teams, an Organisationen nicht so gewöhnt sind, ist ja die Frage, und dann ist alles besser und dann werden wir wahnsinnig agil und können auf alles, Resilienz, ganz wichtiges Wort. Und trotzdem merkst du, also ich meine, ist ja witzig, weil du kennst es ja nicht anders. Du bist ja in dem unterwegs, wo du bist ja in dem Fall unterwegs, aber wenn du dich umguckst, weil du hast gesagt, andere Startups und Co. Ja. Also was würdest du sagen, gibt es da, habt ihr schon so eine Art Soul Bottles Geheimelixier für bestimmte Dinge, worauf du stolz auch bist?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr früh damit angefangen, zum Beispiel mit gewaltfreier Kommunikation. Das war ja, also Georg hatte die Ausbildung, die ich ja erwähnt hatte, auch schon sogar vor der Zurbottle-Zeit gemacht. Das heißt, wir haben es, glaube ich, als Gründer in dem Fall mega vorgelebt. Und das sehe ich bis heute im Team, im Umgang. Und das schafft einfach eine wahnsinnig schöne Gemeinschaft und einen herzlichen Umgang. Und das finde ich klar, ich habe jetzt auch nicht in so vielen anderen Unternehmen gearbeitet, aber ich bekomme natürlich mit, wie andere arbeiten. Das ist extrem viel wert. Und wenn ich überlege, durch was für schwierige Zeiten und Trennungen und Konflikte und alles Mögliche wir gegangen sind, aber ich nie den Eindruck hatte, wir haben uns als Mensch irgendwie nicht mehr gesehen. So, das ist nie passiert. Aber wir waren immer da füreinander. Ja, immer da füreinander, immer mit Verständnis da, immer mit Empathie. Und das ist so viel wert. Wir haben ja 2 Jahre lang einen Soul Incubator geführt, wo wir Startups unterstützt haben. Das war so ein Programm, was durch die Europäische Union gefördert war. Und dann haben die ein halbes Jahr lang ein Stipendium bekommen, Workshops und so verschiedene Tools, Coaching und auch einen Arbeitsplatz bei uns. Da hatten wir so eine, über unserer Lagerhalle hatten wir noch so ein Stockwerk angemietet. Und da haben wir wirklich viele junge Gründungsteams gesehen. Und da merkt man dann auf einmal auch, Ja, wie viele Leute sich auch einfach verstreiten und auch nur zu einem Punkt verstreiten, wo es nicht mehr weitergeht, wo sie am Ende quasi nicht mehr ans Telefon gehen, wenn der andere anruft. Und den Punkt hatten wir nie. Und das ist schon was, wo ich extrem dankbar bin. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, wie wir losgelegt haben und was wir da auch so ein bisschen vorgelebt haben.
100%, 120% würde ich auch sagen, bei den meisten Startups, die ich kenne, ist genau das der ausschlaggebende Faktor. Die Gründer, das Gründerteam, die Gründerinnen verstehen sich nicht mehr, ja, absolut. Und ich glaube, das ist beim Mittelstand nochmal problematischer, weil da kann man nicht einfach dann die kündigen sich nicht einfach oder hören auf, sondern die halten das aus, bis auf eine, also das ist ja fast schon, ja, sehr schmerzhaft.
Wenn man ja, also ich kann ja ein bisschen, also unser Lieferantennetzwerk, also wir bestellen ja die Soul Bottle, die Glasflasche und den Verschluss oben, alles von deutschen Lieferanten. Und das sind mehrere. Das ist einer fürs Glas, einer für die Bedruckung vom Glas, dann noch jemand für die Porzellan, dann jemand für das Gummi, jemand für den Edelstahldraht. Also da kommen schon ein paar zusammen.
Also alles, was
die genau. Ja, aber es sind alles deutsche Handwerke, ne? Oder halt so Industrie mittlerweile natürlich. Und es sind viele Familienunternehmen, die teilweise 100 Jahre, teilweise bis zu 400 Jahre alt sind. Und da muss man dann auch mal ehrlich sagen, hey, in der Zeit bilden sich natürlich auch nochmal ganz andere Dynamiken ab, das kann man sich als Startup gar nicht vorstellen. Also ich zum Beispiel könnte mir nicht vorstellen, mein Unternehmen auch mit meiner Familie zu führen. Und ich meine, ich liebe meine Familie, ich komme gerade vom Wochenende Familientreffen, ich habe 4 Brüder und also große Familie und wie gesagt, da ist viel los und I love it. Aber die Vorstellung, da jetzt auch noch ein Unternehmen mitzuführen, in so eine Dynamik auch noch hinein, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung von. Ist, glaube ich, auch ganz schön schwierig.
Okay, das finde ich schön. Ja, vielen Dank. Da bin ich hier der Rohrspatz, der Stümpfende, während du da ein wenig den Weitblick mit einnimmst. Finde ich sehr gut. Ja, es ist, glaube ich, die Perspektive, ne? Also ich denke, genau, du hast halt andere Dynamiken, wenn du ein 400 Jahre altes Familienunternehmen bist.
Voll.
Und aber es ist, ich denke, es ist trotzdem, es kann trotzdem immer wieder einen Aspekt kommen, wo so ein Wandel, der angeregt wird, sich durchaus leichter gestalten lässt, wenn man auch gewisse Gesetzmäßigkeiten in der Kommunikation einfach beachtet und nicht einfach nur
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Das wäre bei Konzern ja auch spannend, dass man sagt, so ja, wir sind jung, wir sind Hype, wir machen ab und zu mal ein Training, das wird schon.
Ja.
Und dann hast du so eine Art Durchlauferhitzer, der wahnsinnig viele Menschen dadurch schleust und irgendwie die Arbeit auf, ja, ist schon abgefahren.
Ja.
Lass uns mal weitergehen. Und zwar lass uns einen Schritt in den Wandel machen, in die Metamorphose. Wir gehen natürlich die Heldenreise in deinem Fall hier ab. Und die Frage, die ich gerne, also super spannend übrigens mit dem Soul Incubator, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Also Wahnsinn, was da plötzlich dann entsteht, ja. Was war so ein Moment in deinem Leben, vielleicht auch in der Verbindung mit Soul Bottles, wo so ein Moment des Wandels dann passierte? Was würdest du da identifizieren als Kulminationspunkt oder als Punkt des Wandels?
Also mit Sicherheit würde ich sagen, der Punkt, wo aus so diesem Studentenprojekt, was ich gerade erzählt habe, in Anführungszeichen eine richtige Firma geworden ist. Und für mich war das immer so das Ende von 2014 ungefähr, weil wir da so die magische Grenze von so 10, 15 Mitarbeitenden überschritten haben und dann auf einmal ja mehr Verantwortung einfach da war, wo du auf einmal gemerkt hast, ah, okay, was wir jetzt gerade für den Einkauf oder für Marketing ausgeben, übersteigt alles, was jemals auf meinem Bankkonto war. Was für Gehälter zahlen. Auf einmal hast du Mitarbeitende, die vielleicht Kinder haben. Also auf einmal steigt so dieses Gefühl für, wie viel Verantwortung ist das eigentlich gerade? Und es fühlt sich ganz anders an, als, wie gesagt, noch so, wenn man da irgendwie mit ein bisschen kurzärmlich, wie sagt man, hemdsärmlich. So an solchen Sachen bastelt. Das war ein starker Wandlungsprozess für mich. Und da auch irgendwie reinzuwachsen in die Rolle, denn ich wollte ja nie so ein klassischer Chef sein. Also, und deswegen haben wir früh mit Holacracy und Self-Management gearbeitet, haben später die Firma dann in Verantwortungseigentum übergeben, also auch gesagt, die Firma soll auch den Leuten gehören, die hier arbeiten. Und nichtsdestotrotz kommst du ja als Gründer automatisch in so eine Rolle ein Stück weit rein. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass das so passiert. Und das war für mich sehr stark eine Wandlung, ja, bestimmt so zwischen 2014 und 2019 vielleicht. Also es war natürlich nicht von einmal auf den anderen. Aber da habe ich mich doch sehr viel neu orientieren müssen. Wer bin ich eigentlich und wer bin ich auch in dieser Gemeinschaft? Was will ich hier tun?
Was sind an dieser Schwelle für dich so Werkzeuge gewesen? Du hast ja das Glück, dass du dann auch eine, mit einigen Ausbildungen oder sag ich mal, ne, du hast gesagt, du hast diese Jahresgruppe gemacht etc. Bist du da auch wieder dann zurück, hast gesagt, okay, spannend, ich hole mir nochmal eine Mentorin, einen Mentor, ich bin, ich raus, Retreat, Gitarre, Lagerfeuer.
Ja, alles, natürlich. Also, ich glaube, das eine ist, ich glaube, dieses Grundsetting an gewaltfreier Kommunikation, diese Ausbildung war was mir immer geholfen hat, fast so wie so ein, ja, Basiskompetenzen, einfach um mich selber besser zu verstehen, teilweise auch um andere Menschen so besser zu verstehen, in Konflikten vielleicht vermitteln zu können. Und darüber dann, sag ich mal, mehr so Management-Skills und waren dann deutlich mehr auf, habe ich einfach viele Bücher gelesen und mich versucht, in diese Richtung von agilem Management und Holacracy, Self-Management reinzuarbeiten. Und ein Stück weit auch einfach Learning by Doing, also in die Teilbereiche International Sales, weiß ich noch, oder Research and Development, das waren einfach Bereiche, die hatten wir am Anfang nie so genannt, aber die sind dann auch einmal aufgekommen und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen und dann auch einfach zu akzeptieren, okay, ich muss jetzt auch einfach lernen und Teil meiner Arbeit ist jetzt auch einfach Dinge verstehen und das sich dafür die Zeit nehmen, das war viel davon, ja. Also ich bin eigentlich, gefühlt habe ich, also die Sachen, die ich mit dem Studium gelernt habe, waren alle hilfreich, aber fast alles, was ich danach im Arbeitsleben gemacht habe, habe ich quasi on the job gelernt.
Würdest du sagen, dass ihr immer noch nach Holacracy arbeitet?
Ja, auf jeden Fall, ja, sicher.
Das finde ich spannend, weil tatsächlich habe ich das immer, ist Wahnsinn, weil über 100 Folgen und Holacracy ausgespart. Es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Aspekt, dass ich diese Verknüpfung zu Glassfrog als Software und den Kreisen doch an der einen Stelle so ein bisschen unterkomplex finde und dann wieder zu komplex, wenn es darum geht, das sofort zu verknüpfen. Magst du ein bisschen einen Einblick geben, wie habt ihr das für euch natürlich angepasst und euren Weg gefunden oder macht ihr es nach Lehrbuch?
Wir machen es nach Lehrbuch.
Dass es nicht gibt? Nein.
es gibt mittlerweile, glaube ich, mehr Material. Ich weiß noch, wie wir es eingeführt haben. Da gab es noch gar nicht so viel, vor allen Dingen gab es nichts auf Deutsch, weiß ich noch, das waren so ewig lange Texte mit so schwierigem Englisch. Das war gar nicht so benutzerfreundlich, so quasi am Anfang.
Und ihr habt gar nichts gelesen, du hast vorhin gesagt, ihr habt das dann gemacht und dann wusstet ihr gar nicht, dass das so heißt. Und dann
naja, nee, das, also bei Holacracy wussten wir schon, dass es so heißt und auch wo es herkommt. Das war eher so bezogen auf, dass man zum Beispiel Lieferketten nach solchen nachhaltigen Standards ausrichtet und so weiter. Das war für mich immer völlig klar. Ja. Natürlich schaue ich da drauf und ich muss mich aber eher nicht. Ich habe nicht gedacht, dass ich da gerade einem Standard folge oder so einer Szene. Nein, aber in Bezug auf, wie man das Management oder generell die, sag ich mal, für mich ist es immer, wie man eigentlich die Entscheidung, wer entscheidet wie was. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den Holacracy regelt. Und Holacracy gibt in der Constitution oder in dieser Verfassung ja eigentlich wirklich nur so einen sehr rudimentären Rohbau vor und dann musst du den ja selber mit Leben füllen. Und wir haben das damals gemacht, im Prinzip so, ja, Teamtage waren das, haben uns mit dem System auseinandergesetzt, haben da mal so einen ersten Aufschlag gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir damit mal loslegen? Ein halbes Jahr und dann machen wir wieder ein Check-in und dann können wir entweder entscheiden, das ist blöd, wir hören damit auf oder wir machen weiter. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil so hat man sich dann ein halbes Jahr einfach wirklich drauf committen können und sagen können, nee, das ist jetzt hier der Standard und ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit fragen, macht das noch Sinn? Weil ich weiß ja, die Frage stellen wir uns dann im Juni. Und im Juni war es dann sehr eindeutig, dass wir gesagt haben, nee, es passt, das macht Sinn, damit kann man weiterarbeiten. Und für Holacracy hat ja mehrere Dimensionen und man kann, würde ich sagen, relativ viel Hierarchie einbauen, wenn man das möchte. Man kann aber auch Sachen sehr, sehr lose machen, wenn man das will. Und so hat sich's dann irgendwie, hatte ich den Eindruck, auch in unseren verschiedenen Kreisen abgebildet. Also wir hatten zum Beispiel, weiß ich noch, unser Marketing und Sales waren tendenziell immer so very free flow, so. Und da waren Rollenbeschreibungen, da stand dann drin, ja, also als Vertriebler für Soulbound bist du eigentlich dafür da, dass du unsere Kunden für diese Produkte begeisterst und, ne, möglichst viel in die Welt trägst. Super broad. Und dann gibt es ein paar Regeln.
Alles, das ganze Lager.
Wie viel Rabatt du maximal vergeben darfst und, ne, und dass du bestimmte Listen verlegen musst, so, wo wir gesagt haben, nee, das erwarten wir. Aber wie du jetzt wirklich im Kern das machst, ist dein Style, mach das, wie du willst. Und dann hatten wir eine Logistikabteilung, wo es darum ging, dann alle Bestellungen auch wirklich zusammenzubauen, zu verpacken, zu verschicken. Da war einfach, da war diese Liste mit Struktur viel, viel engmaschiger. Aber es war trotzdem beides Holacracy. Aber du hättest es vom Außen vielleicht gar nicht so gesehen, weil du gedacht hättest, aber die eine Abteilung ist doch viel loser geführt als die andere. Also ja, aber es macht ja auch Sinn an der Stelle, das so zu machen.
Schön.
Und deswegen fand ich es eigentlich immer recht angenehm. Ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, wo es, also wir haben, ja, Sobot hat viel Umstrukturierung gehabt die letzten Jahre, wo wir jetzt gerade sehr viel, viele Menschen haben, die relativ lange schon dabei sind, relativ viel Erfahrung haben und relativ gut wissen, wie sie ihren Job machen, so, und wo wir eigentlich, wo ich den Eindruck habe, gar nicht so viel vorgeben müssen aus so Führung. Es ist was anderes, wenn man zum Beispiel gerade schnell wächst und viele Leute onboardet, die neu sind, die brauchen logischerweise irgendwie mehr Guidance oder mehr Führung, wie auch immer man es nennen will.
Ja. Das heißt, und wir haben es überhaupt nicht erklärt für die Hörerinnen und Hörer, was Holacracy heißt. Aber ich glaube, nee, das ist, glaube ich, in Ordnung, weil man konnte sich das, glaube ich, jetzt erschließen. Also eine Form der Organisation für Teams, die sagt, wer was zu wann entscheidet. Das heißt, es gibt Kreise man kann aber auch Teil mehrerer Kreise sein.
Richtig.
Die, also wenn es den Sales- und Marketing-Kreis gibt, gibt es vielleicht auch einzelne, weiß ich nicht, Scouts, Menschen, wie auch immer, die das verbinden, die sagen, ich bin auch im Logistik, komme eigentlich aus der Logistik und oder gehe in die Logistik und verbinde das oder wie?
Ja, das gibt es. In der Regel muss ich das so ein bisschen vorstellen, das ist sozusagen ein Kreis und dann gibt es in diesem Kreis mehrere, also es gibt sozusagen breiter und mehr fokussiert. Ich glaube, man möchte halt partout vermeiden, dass sie übereinander stehen, weil man ja diese Hierarchie quasi bildlich auch nicht darstellen will. Und dass man sagt, okay, der ganz große Kreis ist im Prinzip das gesamte Unternehmen, da sind alles drin, was das Unternehmen tut und darin sind dann Rollen. Und diese Rollen haben in der Regel vor allen Dingen einen Purpose, also irgendwie einen Zweck, warum gibt es diese Rolle? Das habe ich gerade beschrieben mit dem, so für unsere Produkte begeistern, das kann zum Beispiel ein Purpose sein. Und dann gibt es Accountabilities oder Verantwortlichkeiten, wo nochmal sehr deutlicher drin steht, das erwarten die anderen Rollen von dieser Rolle. Und rein theoretisch kannst du ein Unternehmen auch mit einem Kreis und da drin ein paar Rollen haben, dann läuft es. Wenn dein Unternehmen dann halt größer wird, mehr Menschen, mehr Rollen, vielleicht mehr Bereiche, fängst du an, spezialisierte Kreise zu bilden, zum Beispiel diesen Vertriebskreis oder einen Kundenservicekreis oder wie auch immer. Und die funktionieren dann tendenziell wie Abteilungen, und sind verbunden in der Regel mit dem darüberliegenden oder breiteren Kreis, je nachdem, wie man es dann formulieren will. Und dafür gibt es dann von der Holacracy Constitution, also von dem, sage ich mal, diesem Grundsetup, dass man dafür benutzen kann, vorgefertigte Rollen. Die heißen, glaube ich, im Original Lead Link oder Circle Lead, was so ein bisschen sozusagen an diesen, weiß nicht, Abteilungsleiter, Leiterin vielleicht anschließt. Und ein Rep Link, ein Representative Link, was so ein bisschen ist wie so eine Repräsentation, die von dem fokussierten Kreis gewählt wird, also fast wie so eine Art Mini-Betriebsrat schon eingebaut. Wir möchten aber auch, dass dieser Kreis in den höheren Kreis sozusagen reportet über jemanden, der gewählt wird. Also an sich ich glaube, man hat die Struktur so gebaut, weil man einerseits es möglich machen wollte, dass Unternehmen mit einer konventionellen Struktur zu Holacracy gut wechseln können und gleichzeitig möchte man aber auch, dass eigentlich das Unternehmen insgesamt demokratischer wird, also mehr Entscheidungen auch demokratisch legitimiert werden, was ich grundsätzlich gut finde, aber trotzdem agil bleiben, wenn du halt versuchst, irgendwie alles basisdemokratisch zu machen, dann kriegst du halt keine Entscheidung mehr hin, ne? Und dass man dann auch sagt, nee, wir können auch bestimmte also Domains, sagt man dann, oder Verantwortungsbereiche auch sehr klar exklusiv vergeben. Also zum Beispiel sagen, wir haben bei uns eine Rolle Sortiment heißt die nur, die entscheidet zum Beispiel, welche Motive auf Sobotus kommen. Weil wir haben mit über 100 von Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet. Alle Leute lieben diese Sobotus-Designs and I love them too, aber du kriegst sie niemals unter allen Hut. Du wirst immer Leute unglücklich machen, weil manche Leute mögen einfach bestimmte Motive mehr als andere und so weiter. Es macht keinen Sinn, es macht Sinn, dass vielleicht Feedback gegeben wird und wir haben auch manchmal Abstimmungen online, wo wir auch Kunden und Kundinnen mit abstimmen lassen.
Ich habe da auch noch was, was wir einen Vorschlag
genau,
machen.
Genau, aber es macht Sinn, dass am Ende ein Mensch den Call macht und so haben wir das auch strukturiert, weil sonst, ja, stimmt man einfach nur ewig ab. Genau, ja, so haben wir das zum Beispiel an der Stelle dann so auch designen und so möchte man halt, ja, Demokratie an vielen Stellen und das ist voll gut, gerade für große strategische Entscheidungen. Aber man will operativ auch schnell sein und flink und agil. Und dann macht es auch Sinn, Entscheidungen so zu bauen, dass die häufig dann auch einfach von einem Menschen oder von einer Rolle getroffen werden können. Das ist so ein bisschen die Grundidee.
Sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick. Mhm. Glaube ich, können wir viel mitnehmen. Ich würde gerne nochmal beim Wandel darüber sprechen, dass wenn man Dinge anders macht als die Konvention oder so, wie man das vielleicht normal erwarten würde, dass ich frage, wer und warum, aber trotzdem gibt es ja auch Gegenwind von außen. Ne? Und du hast ein bisschen darüber gesprochen, dass du so dieses Durchhalten, dieses Dranbleiben. Magst du da uns nochmal ein bisschen mitnehmen über so Momente, wo du, ihr habt da was gemacht und plötzlich sagen Leute, ja, aber also wir sind 400 Jahre alt und machen das seit 4 Generationen und das hat nie jemand so gemacht oder ähnliches.
Also klar, auf Produktentwicklungssicht mit Sicherheit. Also die da immer wieder einfach merkt, was einfach Standards sind, die sich irgendwo eingebildet haben und dann oder eingefahren haben und dann bricht man die irgendwie auf. Also es hat schon damit angefangen, als wir unsere allerersten Bedichtungsringe aus Naturkautschuk haben wollten und nicht aus Plastik. Und die so, nein, das kann ja überhaupt nicht sein. Und dann müssten wir hier anfangen, irgendwie, keine Ahnung.
Bäume zu zapfen.
Ja, was ja Quatsch ist, weil natürlich macht man Dichtungen aus Gummi, ja, sind ja eigentlich älter als die aus Plastik.
Aber zum Glück kamen dann Waldemar und Philipp von Einhorn Kondome. Und ja,
genau. Naja, wir haben, ich glaube, deren Gummi kommt von einer anderen Plantage. Ich glaube, unsere ist aus Sri Lanka. Aber wir waren in der Zeit viel im Austausch, weil wir an der gleichen Stelle standen. Ne? Wie kommt man jetzt Naturkautschuk? Und das auch, also Gummibäume sind auch nicht unproblematisch. Auch das ist eine Monokultur, für die teilweise Regenwälder abgeholzt werden. Also auch da muss man sich auseinandersetzen, wo kriegt man denn jetzt diesen Gummi her oder diesen rotes Rohmaterial? Genau, und dass man da einfach... Ich finde es immer wieder überraschend, wie viel man von Leuten da doch hört, das geht einfach nicht. Und wenn man dann aber lange genug dran bleibt, geht es auch einmal doch. Und wow. Das habe ich ja, wie gesagt, bei Produkten bemerkt oder auch bei bestimmten Prozessen, ne? Dass man irgendwie heißt, ja, aber so haben wir das noch nie gemacht, aber wenn man lange genug dran bleibt oder sie sehen, man geht nicht weg und man bleibt hartnäckig, dass dann auf einmal doch Sachen verändert werden. Und ja, ich glaube, wir unterschätzen immer, wie viel von der Struktur und den Prozessen um uns herum halt alles auch nur Menschen gemacht ist. Da hat auch nur irgendein Mensch entschieden, das Wissen läuft jetzt so und es muss aber nicht so laufen.
Ein lächelnder, du lächelnd vor der Theke eines Familienunternehmens, das Plastikdichtungsringe herstellen und dann, nein, gerne aus Kautschuk. Ach, ja. Sehr schön. Okay, dann musst du dir natürlich auch nach Sri Lanka fahren, oder? Das war dann auch... Habt ihr das gemacht?
Wir haben auch einmal die Plantage auf Sri Lanka besucht. Wir arbeiten mit einem Verein zusammen, Fair Rubber heißt der. Also ich finde so Monitoring-Arbeit und Audits mega wichtig. Ich habe aber nicht unbedingt immer den Anspruch, das persönlich selber zu machen. Also ja auch mal und finde ich dann auch wichtig. Auch um sich wirklich ein eigenes Bild davon zu machen, auch einfach wie die Lebensrealität aussieht. Das ist schon nochmal was anderes, wenn man das wirklich physisch live vor Ort erlebt. Aber die regelmäßige, standardisierte Arbeit von Audits und so weiter finde ich auch in Ordnung, wenn man das an Dienstleister, die man vertraut, abgibt und zum Beispiel an solche Vereine. Also sowas wie Fair Trade oder so finde ich auch, also es macht in meiner Welt durchaus, ergibt es durchaus Sinn, das auch dann zu übertragen an Leute, die das hauptberuflich machen und auch noch für ein paar andere Produkte und so weiter.
Ja, sehr schön. Und was du auch sagst, finde ich auch toll, im Austausch sein mit anderen Startups. Also das Startup, was ich genannt habe, kennen sicherlich auch viele, aber ne, das sind die ja auch viel zum Thema Nachhaltigkeit machen, auch viel zum Thema neues Arbeiten machen. Da ein Netzwerk. Hast du da auch so einen Tipp, irgendwie so auf andere zugehen, sich vernetzen und hören und reden? Oder ergibt sich das automatisch, wenn man so drauf ist wie du, wie ihr? Oder?
Ja, also ich glaube, wenn man zum Beispiel sich für eine bestimmte Eigentumsstruktur entscheidet, wie zum Beispiel Verantwortungseigentum, das hat uns extrem geholfen, dann war man auch immer sehr stark vernetzt mit anderen Unternehmen, die sich ähnlich strukturiert haben und da haben wir uns auch viel über ausgetauscht, über zum Beispiel Fundraising oder über Problematiken, Rechtsproblematiken, ne? Wie genau strukturiert man die Cap-Table und die Eigentumsverhältnisse und so weiter, weil einen ja das Thema verbunden hat. Ein anderer Verein, mit dem wir lange Mitglied waren, war Startups for Tomorrow. Das sind halt alles eher so, würde ich sagen, nachhaltige E-Commerce, nachhaltige Consumer Products, also da waren Happy Brush dabei oder Everdrop und New Cow. Also alles so Produkte, die der Endkonsument, Endkonsumentin kauft und die eigentlich alle einen Webshop hatten. Da hatte man natürlich auch super viel zum Austauschen, ne? Wo man gesagt hat, wie macht ihr eigentlich das? Welches System nutzt ihr da? Und so weiter. Also da hat man auch einfach viel von so Peers gelernt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Und zum Thema Verantwortungseigentum, da gibt es hier in Berlin auch sehr viel, ist glaube ich die Hauptstadt der gemeinnützigen GmbHs und der Startups, die sich Gedanken machen, wie man das überführt, was ja nicht richtig geht. Ne? Also du musst ja einen Trick anwenden mit der Vergoldung von Anteilen etc. Es bleibt gerade noch so ein bisschen aus mit der, aber das ist gerade was entschieden worden oder was, wie ist der aktuelle Stand?
Ja, ich bin jetzt hier nicht der Sprecher für die Stiftung. Ich will keinen Quatsch erzählen. Ich weiß, dass als die Koalition gebildet wurde, also die Ampelkoalition, eigentlich alle drei Parteien gesagt haben, wir finden es grundsätzlich sinnvoll. Und
der dann, Mittelstand sagt hat nein.
Und nee, auch nicht. Naja, ich glaube, für den Mittelstand ist es ja eher so eine Frage der Nachfolgeregelung. Und das ist ja ein Riesenproblem in Deutschland, dass wir gar nicht, dass in vielen Unternehmen die Nachfolge nicht geklärt ist. Und also eigentlich gab es von allen drei Parteien, ja, könnten wir schon machen, und dann ist aber trotzdem nichts passiert. Und ich glaube, jetzt langsam, nach wie vielen Jahren, weiß ich nicht, bewegt sich es langsam und es gibt Entscheidungen und es passiert mehr. Ob wir wirklich dann so eine Art Rechtsform haben, die es wirklich einfacher und klarer macht, wie zum Beispiel in Dänemark, da traue ich mich jetzt aber keine Prognose zu machen. Dafür bin ich da nicht tief genug drin.
Aber es würde Sinn machen, ne? Weil vielleicht für die HörerInnen, die sagen, was reden die? Es geht darum, dass du, dass die Verantwortungsstruktur so umgestaltet wird, dass ihr nicht rein Shareholder-getrieben, Venture Capital-getrieben und auch Profit-getrieben seid, sondern einfach das wirklich abgibt an die, in das Allgemeinwohl. Ja? Darum geht's.
Ja, es muss nicht mal zwingend das ein Gemeinwohl sein, wie jetzt bei einer GmbH, also wo Gemeinnützigkeit ja dann nach bestimmten Kriterien sozusagen festgestellt wird, sondern auf dem Papier wäre man nach wie vor eine GmbH, und was genau du da tust und ob dieser Zweck gemeinnützig ist oder nicht, ist eigentlich egal. Diese Trennung, die Verantwortungseigentum gibt, ist, dass wir sagen, die Anteile, die stimmberechtigt sind, also die eigentlich über die strategische Ausrichtung entscheiden, sind nicht die, die auch Genussrechte haben, also zum Beispiel Profit oder Verkaufserlöse bekommen. Und damit sind die Menschen, die die Zügel in der Hand haben, nicht rein profitorientiert. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, wir brauchen trotzdem Investoren, die unser Unternehmen mitfinanzieren. Sagst, okay, diese Anteile, die dann genussfähig sind, die sind nicht strategisch am Steuer. Und damit nimmst du dann diese Ausrichtung, die halt viele haben, vor allen Dingen auf Rendite, vor allen Dingen auf Profite, ein Stück weit raus. Nichtsdestotrotz kannst du weiter als GmbH arbeiten, du kannst weiterhin Profite arbeiten, du kannst weiterhin Investoren arbeiten, aber in der Regel sind diese Profite, die Investoren rausziehen können, irgendwo gecapped. Das heißt, es gibt nicht so einen endlosen Geldzurückstrom, sondern der ist in der Regel irgendwo mit einem Limit versehen. Und ich finde es eigentlich eine sehr elegante Methode, weil du zumindest im Idealbild weiterhin alle Finanzierungsmöglichkeiten offen stehen, du aber gleichzeitig so ein Stück weit dieses Unternehmertum, auch dieses Verantwortungsunternehmertum, was ja sehr angelehnt ist an diesem Familienunternehmertum, nämlich, naja, das wurde ja mal mit einer Idee gegründet, mit einer Mission, das wird auch irgendwie vorangetrieben, und der Zweck dieses Unternehmens ist ja nicht einfach nur Shareholder reich zu machen, sondern, naja, was der Unternehmenszweck dann ist, das ist ein bisschen egal, bei uns sind es jetzt vielleicht Trinkflaschen und sauberes Wasser. Und bei einem anderen Unternehmen sind es, weiß ich nicht, die produzieren halt Schrauben oder Stühle, was auch immer. Aber dieser Zweck steht eigentlich im Vordergrund und nicht halt die Profite. Und das fördert dann eher so eine langfristige Perspektive, die hoffentlich dann auch zu mehr Nachhaltigkeit führt.
Ja, spannend. Ja, absolut, macht absolut Sinn. Und rede ich auch viel mit sehr guten Freund aus Hamburg, dem Tim Wienberg, der auch da viel in dem Bereich mit aus Hamburg recherchiert. Es ist immer wieder die Frage, ich habe selber überlegt, die New Work Heroes gemeinnützig zu gründen, und oh Gott, ich hatte dann Diskussionen mit den Gründern von Startnext, und die es wieder rückabgewickelt hatten nach zwei, drei Jahren, und das ist, hätte mir einfach das Genick gebrochen. Also drei Jahre Rückabwicklung von Umsatzsteuer und Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, vergiss es. Und der drohende Gefahr des Finanzamts ständig reinzugrätschen und diese ganzen Auflagen, als Solopreneur war das für mich absolut undenkbar, ja, leider.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass, wie soll ich sagen, was Gutes tun oder einen Impact haben in der Welt, je nachdem, wie du es nennen möchtest, daran hängt, welche Rechtsform du hast oder auch von mir aus, wie du finanziert bist. Weil es da einfach sehr viel mannigfaltig Möglichkeiten gibt. Und ich kenne Startups, die haben ganz klar den Venture Capital Weg genommen. Da ist richtig viel Kohle drin. Die Gründer, die haben am Ende vielleicht noch 5%. und die werden dann irgendwie, am Ende wird das Unternehmen verkauft und die werden da, wenn sie Glück haben, haben sie dann eine Menge Geld gemacht. Aber das Produkt, was die machen, da ging es jetzt in dem Fall um ja, so eine Art Pilz, was so Pestizide eigentlich verringert. Also der Pestizideinsatz ist dann weniger, wenn man diese Methode benutzt. Hat trotzdem mega viel Impact. Die haben halt gesagt, hey, wir brauchen voll viel Geld, weil wir müssen ganz viel erforschen, da müssen wir ganz viel in Distribution reingehen. Ist ein hartes Business. Und die haben sich das entschieden. Und ich nehme denen absolut ab, dass die Impact getrieben waren. Und die haben trotzdem diesen Weg genommen. Ich sage nicht, nein, nur weil ihr jetzt eine andere Rechtsform habt, seid ihr nicht gute Menschen. Naja, auf jeden Fall. Ich übernehme die Motivation voll ab. Und bei dir jetzt genauso. Ich glaube, das, was du tust, tust du, weil du glaubst, dass es was Sinnvolles ist, was Gutes ist in der Welt. Und du wirst schon eine Rechtsform finden, mit der du es abbilden kannst. Ja, das hängt nicht daran.
Also jetzt muss ich sagen, kurz mal Lob, weil wir haben jetzt drei Punkte, einmal GfK, das Thema Lockes und jetzt haben wir das Thema Gemeinnützigkeit nicht, aber das Verantwortungseigentum, wo ich sage, du bist nicht dogmatisch, du bist offen, du hast es aus verschiedensten Bereichen beleuchtet. Finde ich großartig. Also muss ich sagen, vielen Dank.
Danke, klar.
Das nimmt auch so ein bisschen die Schärfe raus, weil wenn ich dann immer mir vorstelle, dass man, es kann auch immer sehr dogmatisch werden bei diesen, gerade bei diesen Themen tatsächlich. Ja. Und
vielleicht findest du noch die Themen, wo ich dogmatisch werde.
Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich ins Argon, in den Kampf zum Endgegner. Ich stelle auch schon direkt die Frage, damit du da reingehen kannst. Und zwar, was ist der größte Endgegner in dir, wo du sagst, wow, jetzt muss ich durchatmen, erstmal hinsetzen, kommt immer wieder hoch. Größte Herausforderung, wenn du an den nächsten großen Schritt denkst?
Ja, ich versuche es mal klar sortiert zu haben, weil es ist tatsächlich ein bisschen eine unklare Angst und vielleicht auch eine, wo ich halt einfach keine so gute Antwort drauf habe. Ich habe ja die letzten zwei Jahre jetzt nochmal studiert, weil ich habe damals nur den Bachelor gemacht und bin dann gleich in die Gründungswelt reingestolpert und habe jetzt den Master gemacht und habe mich entschieden, ich mache ein MBA, Master of Business Administration, also nochmal so richtig Turbo-Kapitalismus. Ich habe mich auch bewusst entschieden, ich wollte nicht ein Impact-Business machen, ich habe gesagt, nee, das habe ich jetzt ja lange irgendwie gehabt, ich würde mal gerne den konventionellen Weg auch mal sehen und mir meine Haltung aber gerne beibehalten und es war extrem spannend, ich habe viel gelernt, auch eine Welt gesehen, mit der ich in vielen Aspekten nicht so viel anfangen kann. Und eine Sache, die man halt immer wieder sieht, wenn man sich Business Cases anschaut, auch über die Zeit, ne? Also es gibt ja viel, man macht ja viel so Case Studies, was man sich irgendwelche Unternehmen anschaut, die, weiß nicht, in den 70ern mal eine mega geile Erfahrung oder Erfindung hatten, dann mega Erfolg haben und dann ging es wieder bergab oder bergauf, wie auch immer. Und wenn man das so sich alles gebündelt reinschaut und wie der Markt funktioniert, gibt es halt manchmal so einen Gedanken von, wenn du es als Unternehmen richtig gut machst und es läuft, wird es heißen, dass es Mitbewerber gibt, weil natürlich dann andere sehen, das funktioniert ja. And so, I'm also gonna do it. Und dann kommen vielleicht andere, die sagen, I cut the corners, ich spare vielleicht da, sei es an Nachhaltigkeit, sei es an Integrität, wie auch immer. Oder auch einfach nur, ich bin smarter und besser als du. Auch das muss man eher zugeben, ich bin ja auch nicht, auch einfach nur ein Mensch. Und ob du sozusagen nicht, ob nicht am Ende so ist, entweder hast du Erfolg, also entweder hast du keinen Erfolg, dann ist scheiße, oder du hast Erfolg, das heißt aber, dass es dann noch schwieriger wird.
Naja.
Verstehst du? Und was ist dann eigentlich das Szenario? Und sich dann da nicht den Optimismus zu verlieren, dass sogar wenn alles richtig geil läuft, weil ich glaube, dann wird es halt auch noch wieder richtig schwer, weil dann sehen ja andere, es läuft richtig geil, da steige ich auch mit ein. Das ist für mich so ein bisschen der Endgegner, weil ich nicht so richtig, da komme ich manchmal nicht raus aus der Denkschleife von, ja, also du wirst halt damit, das heißt dann, du musst ja zugeben, du wirst niemals fertig werden. Ne? Also, naja, das heißt ja, ne, sobald du dann mega Erfolg hast, dann steht ganz viel Mitbewerb auf der Fläche und dann musst du ja eigentlich weiter Innovation treiben. Das heißt, du musst eigentlich immer weiter rennen, gefühlt, zumindest in dem System, in dem wir gerade sind. Und das macht mich schon manchmal fertig. Und dann lande ich manchmal dann bei, da müsste man irgendwie, keine Ahnung, Kapitalismus und Wachstumslogik vielleicht durchbrechen. Vielleicht würde das helfen. Und dann lande ich aber bei, how are we gonna do that?
Ja. Ja. Große Fragen. Also mal, ne? Eben die größten Fragen, die wir
bitte schön, haben. Das ist der Endgegner.
Bitte schön, der größte Endgegner des Planeten. Einfacher können wir es nicht machen. Nein, aber großartig tatsächlich, muss ich sagen, das ist so ein Punkt, wenn ich Unternehmer und Unternehmerinnen interviewe, dass du ab einem gewissen Punkt sagst, wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Also ich wollte jetzt einfach nur ein nettes Startup gründen und irgendwie mich gut dabei fühlen und auch mal Founder sein. So, weil das ist auch so ein Aspekt, den ich oft höre. So, hätte ich im Vorhinein gewusst, was mich alles erwartet, hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Also vielleicht ist das aber auch einfach das Leben, ja. Also du entwickelst dich immer wieder weiter und hast neue Evolutionsschritte und bist dann einfach auf dem nächsten Level. Ja? Und jetzt für dich ist aktuell, was soll ich sagen, mein Lieber, den ganzen gesamten Planeten und den Kapitalismus verändern. Ja? Das ist nothing less.
Ja, und gleichzeitig, du bist ja auch nur ein Mensch. Und auch vielleicht mit einer, auch zurückschauen und sagen, hey, das hat doch, wir haben schon auch ganz viel irgendwie geschafft. Mhm. Und that's also fine. Also da ist zum Beispiel Patrick, den hast du ja auf der Party von dem Buchhalter auch, von dem Steuerberater auch kennengelernt. Einfach auch teilweise viel besser drin, dass er zum Beispiel gesagt hat, guck mal, Paul, wir haben hier irgendwie fast 2 Millionen Euro Spenden zusammengesammelt mit dem Laden. Wir haben sowas wie Verantwortungseigentum mit vorangetrieben, dass es das überhaupt als Rechtsform gibt. That's also fucking great. That's really, really good. And don't stress yourself about the future. So, wo ich denke, ja, das stimmt auch. So, man muss auch, auch innehalten und dankbar sein und irgendwie froh sein für, was man schon auch geschafft hat oder wo man hingekommen ist. Das hilft dann manchmal ein bisschen auch die Panik vor der
Zukunft. Zu dem großen Endgegner zu haben. Ja, sehr schön. Genau. Passt ja wunderbar für meine nächste Frage. Wie gehst du mit Momenten des Scheiterns um?
Mit Momenten des Scheiterns?
Ja.
Die klassische Antwort ist natürlich, ich versuche daraus zu lernen. Das Versuchen daraus zu lernen, muss ich immer aufpassen, dass man sich da nicht, wie sagt man, to beat yourself up, also dass man mit sich selbst nicht zu hart dann ins Gericht geht, weil das passiert mir dann häufig, dass ich mir denke, ach, ich war so dumm oder ich war so blöd, wieso habe ich das nicht gesehen? Das zu balancieren ist auf jeden Fall, würde ich nicht unbedingt sagen, eine Stärke von mir. Ich versuche es aber und versuche es auch besser zu machen. Und das musste ich auch über die Zeit, habe ich auch viel bei Sobotus gelernt, wie sagt man, loslassen und auch einfach so sich nicht an Sachen zu krass festbeißen und sogar Sachen, wenn Projekte richtig, richtig toll laufen oder total viel schönes Potenzial haben, trotzdem sagen, nee, passt gerade nicht, ist nicht gerade der Fokus, ich mache es jetzt trotzdem nicht und das ist auch so, also das sind für mich häufig dann auch Momente des Scheiterns oder sie fühlen sich so an wie Momente des Scheiterns, dass so ein Scheitern, dieser Weg geht nicht weiter, heißt ja nicht, dass kein Weg weitergeht. Heißt ja nur, dass der jetzt nicht weitergeht. Also da habe ich, glaube ich, gerade als es bei uns losging mit Produktentwicklung, aber auch so mit genereller Unternehmensentwicklung, ne, versucht, verschiedene Internationalisierungsstrategien, das ist zum Beispiel was, also deine Firma zu internationalisieren, ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Sachen, gerade wenn du nicht ein riesen Budget hast, in andere Märkte reinzugehen. Da kann man ganz viel scheitern und Geld ausgeben oder auch neue Produkte entwickeln und die zu testen, ne? Dass man dann, weil manchmal kommst du genau an den Punkt, dass du gesagt hast, der Prototyp ist super, die erste Testserie auch mega geil und jetzt launchen wir es und der Umsatz ist nur halb so viel, wie wir dachten, and now we're gonna stop it und es fühlt sich richtig kacke an, aber dann trotzdem mit vollem Mut zu sagen, and that's okay, weil dafür haben wir diesen Validierungsschritt gehabt und es nicht persönlich nehmen.
Erzähl mal, das finde ich ja ganz spannend. Seit wann seid ihr dann, seit wann ist das ausgerollt, seit wann seid ihr international?
Naja, also das ist...
Ist gerade dabei.
Wir wollten im Jahr 2020 internationalisieren und dann ist uns so eine dusselige Pandemie in den Weg gekommen. Ja. Ich weiß, wie wir die Bewerbung geschrieben hatten für den German Accelerator, das ist so ein Programm, wo so Startups hilft, also deutschen Startups hilft, in den US-Markt zu gehen. Also wir haben den Expansionsschritt zum Beispiel eigentlich in dem vollen Umfang, wie wir ihn geplant haben, nie gemacht. Wir hatten dann Großhändler und Distributoren, mit denen wir gearbeitet haben und zumindest in Europa sind wir relativ gut lieferfähig, sage ich mal. Wir hatten einen relativ großen Internationalisierungsprojekt so Richtung Frankreich, also wo wir dann auch auf Messen gefahren sind und französischsprachige Vertriebsmitarbeitende hatten und so weiter. Wir sind längst nicht so stark in Frankreich wie im deutschsprachigen Raum. Und wie gesagt, ich habe ja erzählt, die letzten Jahre waren noch nicht einfach für soziale, nachhaltige Unternehmen. Ja. Da fängt natürlich auch der Bereich an, den du als erstes sparst, wo du dann sagst, okay, der bringt mir jetzt aber gerade nicht so viel wie mein Hauptmarkt und dann lässt man halt auch das weitere investieren. Also wir sind schon international im Sinne von, dass wir sehr viel liefern. Wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, wo wir ganze Welt liefern jetzt. Also wir können das schon, machen das auch.
Was war das noch? Was habt ihr gemacht? Für eine neue Flasche war das, glaube ich, für die Stahl oder was war? Nee, für diese unkaputtbare Glas, glaube ich.
Genau, ich glaube, wir dürfen nicht unkaputtbar sagen, wir müssen sagen fast.
Fast unkaputtbar.
Also ja. Wir haben eigentlich eine Methodik entwickelt, 2 Jahre haben wir geforscht mit der Uni Bayreuth und einem bayerischen Maschinenbauer. Geil. Also wirklich großes Forschungsprojekt für uns, wahrscheinlich das größte, was wir durchgeführt haben, zu gucken, ob man Glas eigentlich unzerbrechlich bekommt oder zumindest deutlich härter als es konventionell ist.
Und jetzt ruft euch Apple direkt an und hat gefragt, wie...
Nein, aber Coca-Cola tatsächlich. Oh. Ja, Internet, ich denke Director of Research. War ich schon, wow, okay, was da auf einmal für E-Mails dann reinkommen, naja.
Wow.
Du kannst Glas härten, wenn du, also mit verschiedenen Methodiken, thermisch, chemisch, du kannst verschiedene Schichten aneinander machen, da gibt es verschiedene Methoden und, tatsächlich die Methode, die Apple für die Displays benutzt, dieses Gorilla-Glas, das ist chemisches Härten. Das heißt, du tust die Scheibe in den Salz, dann entsteht ein Ionenaustausch, also bestimmte Ionen kommen ins Glas rein, andere gehen raus. Dadurch entsteht mehr Spannung, weil einfach manche Ionen größer sind als die anderen. Da musst du dir vorstellen, in dieser molekularen Struktur wird es dann enger. Und dann wird dieses Glas härter. Und das hat man in der DDR auch so in den 70ern, 80ern entwickelt für Biergläser.
Ach,
ja, Superfest hieß das. Und wenn du in Brandenburg oder auch in Sachsen teilweise noch in die Kneipe gehst, siehst du die noch. Die haben auch eine sehr ikonische Form, also man erkennt die, da steht auch Superfest drauf. Und die sind halt immer noch in den Kneipen heutzutage, weil die einfach nicht kaputt gehen.
Sehr großartig, wow.
Es ist völlig crazy, ja. Und also
die, auf in die Kneipen, in den Osten, sehr gut.
Und die Legende oder die Geschichte gesagt halt, naja, dann kam die Wende. Der VEB wurde gekauft vom westdeutschen Betrieb und die Westdeutschen haben gesagt, Gläser, die nicht kaputt gehen, ist aber ein schlechtes Businessmodell. Damit hören wir jetzt mal auf. Also so ein bisschen die Glühbirnen-Geschichte oder die Strumpfhosen-Geschichte. Und es wurde tatsächlich diese Serie nicht verfolgt. Und seitdem gehen Gläser wieder kaputt, wenn sie runterfallen. Und wir wollen diese Methode eigentlich wieder neu beleben. Und haben damit vor allen Dingen getestet, auf Behälterglas, also unsere Flasche, anzuwenden. Und haben es jetzt geschafft, die Flaschen zumindest doppelt so stabil zu bekommen, wie sie vorher waren. Teilweise haben wir sie auch bis 5 bis 10 Mal so stabil gehabt. Also wir haben noch, dadurch, dass es so ein neues Verfahren ist, haben wir noch eine große Schwankung. So, es ist also nicht alle perfekt gleich, aber sie sind alle viel, viel stabiler. Und man sieht es in den Videos, also du kannst sie so vom Tisch hauen, ohne dass sie kaputt geht. Sie wird nicht unzerstörbar. Also wenn du sie halt, weiß nicht, echt von sehr weit oben zum Beispiel wirfst oder wenn du sie 5 Mal hintereinander runterschmeißt, irgendwann werden sie kaputt gehen. Also wir haben so einen Pendelschlagtest, mit dem wir das sozusagen immer bis zur Zerstörung testen. Aber sie halten viel mehr aus als konventionelles Glas. Und damit ist das Produkt viel langlebiger. Und das ist ja am Ende, dass es was nachhaltig macht, ne? Dass du sie halt seltener nachkaufen musst.
Das ist großartig. Ja, ich erinnere mich an die Kampagne. Ich glaube, warum habe ich denn nicht mitgemacht? Oder habe ich? Ich habe ja so viele, man hat ja wahrscheinlich 10 schon mitgemacht und 5 8 davon sind bereits vom Markt.
Ja, also wir haben es letztes Jahr gestartet und dann erste Produktion sind immer die schwierigsten, finde ich. Sind jetzt, würde ich sagen, gut ein halbes Jahr verspätet, sind wir jetzt endlich in Produktion und liefern hoffentlich Oktober, November aus.
Sehr gut.
Naja, nee, ich fand es sehr frustrierend, aber gut, das gehört mit dazu. Wahrscheinlich können wir jetzt im November spätestens ausliefern, die neuen Soul Bottles. Und da haben wir schon, dadurch, dass es auch über Kickstarter lief, zum Beispiel sehr viel international auch Bestellungen gehabt aus Japan, teilweise aus den USA viel, aber auch Südamerika, Afrika, Asien, all over the place. Und es wird jetzt sehr viel Ware in die ganze Welt rausgeschickt. Und dann hoffentlich auch, hoffentlich nicht nur Endkunden, sondern auch mögliche Distributoren und Partner, mit denen wir dann mehr exportieren können.
Großartig. Vielen Dank für die Einblicke. Und was hat der Coca-Cola Research Chef dann gesagt? Du hast natürlich gesagt, tut mir leid, ihr seid nicht nach, also was soll ich sagen? Wir passen nicht zusammen. Hört einfach auf, weniger Cola zu verkaufen.
Nein. Also ich fand es schon krass, weil für mich war, also Coca-Cola macht ja auch sehr viel Mineralwasser in Plastikflaschen, ist wahrscheinlich eine der größten individuellen Organisationen, die Plastikflaschen in den Verkehr bringen, die dann auch irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen idealerweise. Also ich sehe die da schon stark in Verantwortung, gar keine Frage. Und jetzt kannst du, glaube ich, drauf schauen und sagen, na gut, als einer der größten Getränke, wahrscheinlich Abfüller der Welt, wäre das nicht auch gut, wenn die stabilere Flaschen hätten? Denn, also um es mal aus der Industrieperspektive zu nehmen, wenn du Glas in großen Mengen, Behälterglas kaufst, dann kaufst du die eigentlich für die Tonnage, also du bezahlst pro Gewicht. So, wenn jetzt du deine Flasche nur 10 oder 20% leichter machst, aber sie mit dem Festigungsverfahren genauso stabil bleibt, dann sparst du ja an der einen Stelle Geld, weil du sagst, du hast ja weniger Gewicht. Du hast aber auch weniger Glasmasse, die du auf 3000 Grad erhitzen musst und in die Form bringen musst. Das heißt, du sparst auch Energie, du sparst auch CO2. Und du sparst dann im Transport von all diesen Flaschen, weil auf einmal ist der LKW ja 10% leichter. Oder die Ware, die da drauf ist. Jetzt ist die Frage, wollen wir Coca-Cola helfen, nachhaltiger zu werden? Oder sagen wir, nee, Coca-Cola ist ja für all das Übel in der Welt verantwortlich und deswegen würden wir nie mit denen arbeiten. Und ich glaube,
Letzteres.
Naja. Also ich finde es tatsächlich eine der schwierigsten Fragen. Und auch eine Frage, die, glaube ich, zum Beispiel sich so NGOs wie Viva Con Agua auch viel häufiger noch stellen müssen als Unternehmen. Ne? Wo, mit wem arbeitest du zusammen? Wo ziehe ich hier die Linie und so weiter?
Sagen wir es mit Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Aber wo fängt das Falsche an?
Helfen wir ihnen ein wenig besser zu werden?
Also ich bin da hintergerissen und ich kann beide Positionen absolut verstehen. Jetzt in dem Fall kann ich es dir noch gar nicht sagen, weil ich das Gespräch mit denen noch gar nicht hatte. Ich fand es nur interessant, dass als diese Kickstarter-Kampagne losging und jetzt halt die Auslieferung kam und wir haben letztens war ein Artikel über uns im Guardian, dass dann auf einmal auch solche Unternehmen überhaupt den Reach-Out machen und darüber reden wollen.
Ja, schön.
Ob wir wirklich mit denen arbeiten oder in welcher Kapazität, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil am Ende sind wir kein Lieferant für Glasflaschen in dem Bereich. So, ne? Und das passt nicht wirklich zusammen, glaube ich. Aber wenn ich irgendwas tun kann, dass die etwas weniger CO2 verursachen, fände ich es auch nicht sinnlos. Also
Nein, großartig. Ja. Absolut, unbedingt. Oder auch nicht, je nachdem. Sollen unsere HörerInnen entscheiden?
Ja, also und ich kann da beide Meinungen absolut verstehen. Ne? Also wir hatten, ich habe ja den Soul Incubator erwähnt, das Programm, wo wir Startups unterstützt haben, da hatten wir einen Fokus auf Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, viel Plastikvermeidung. Und einer unserer Hauptpartner war die Röchling Stiftung. Und das Röchling Unternehmen ist einer der größten Plastikhersteller in Deutschland. Und da haben auch viele gefragt, wie könnt ihr denn mit denen arbeiten? Und ich sagte, naja, weil das Unternehmen könnte man so argumentieren, Teil des Problems. Die kennen sich aber auch sehr gut mit dem Problem aus. Und haben auch einen relativ großen Hebel, sind komplett anders vernetzt als wir zum Beispiel. Also ich kann da beide Seiten absolut verstehen. Ja.
Genug Endgegner. Führen wir es zusammen. Lys ist der Schritt, der Meister der zwei Welten. Du kommst in die Weisheit. Hm. Und ein, zwei schnelle Fragen. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, die du jetzt auch mit Soul Bottles gesammelt hast, gibt es etwas, was du heute anders machen würdest?
Was ich heute anders machen würde? In dem Aufbau von Soul Bottles?
Genau, oder für dich, für den Weg. Du hast gesagt, du hast jetzt nochmal ein MBA gemacht und bist in den Hardcore-Kapitalismus rein. Aber
ja, so als Fortbildungsmaßnahme. Ne? Ja. Ich glaube, vielleicht hätte ich sowas sogar schon früher noch gemacht. Ich glaube, ich hatte immer einen sehr starken Argwohn gegen BWL und all diese Themen, einfach weil ich, das ist einfach wenig zu meiner politischen Auffassung, glaube ich, gepasst habe, ich da sehr viel Argwohn hatte. Wenn du aber ein gutes Unternehmen führen möchtest, gehört das einfach mit dazu. Und das heißt nicht, dass du alles ungefragt übernehmen solltest. Im Gegenteil, du solltest viel auch in Frage stellen. Aber das Lesen, sich damit auseinandersetzen, macht trotzdem Sinn. Da habe ich, glaube ich, am Anfang war ich da vielleicht ein bisschen zu, ich mache alles anders, weil die Welt ist ja doof, wie sie ist. Damit will ich gar nichts zu tun haben. So, ja. Wie habe ich gesagt, ein bisschen jugendliche Ignoranz vielleicht, ja.
Die wir auch brauchen, witzigerweise. Hm. Tatsächlich ist in den 20ern für die Entwicklung unseres Gehirns oft so, dass wir genau das brauchen und einen sehr starken Feindbild haben, weil es einfacher ist, uns dann da wieder rauszuentwickeln und uns weiterzuentwickeln. Also ich kann sagen, ich bin ein alter Sack mit 44. also ich habe immer schon versucht, das vieles mit rein einzubeziehen und das ganzheitlich zu betrachten, aber es kommt tatsächlich so eine Milde, die daraus resultiert, dass man sagt, das sind die Zusammenhänge und hier bewegt sich schon lange nichts mehr. Muss aber dazu auch sagen, ich habe immer noch genügend Feuer und werde das auch hoffentlich mit 72 genauso haben, zu sagen, nee, also da habe ich eine Idee, das sollten wir anders machen. Aber tatsächlich ist diese Evolution immer Das habe ich auch bei Menschen, die aber schon, Ulrike, glaube ich, Anfang 70, wo ich auch sage, so immer wieder Störerin, die immer wieder und auch immer besser wird zu stören. Und das fand ich unglaublich. Also gewisse Qualitäten gehen nicht weg, aber man wird dann, man wird effizienter und ein Stück weit auch effektiver, was die Kraft angeht.
Aber viele Menschen habe ich leider auch nicht. Also viele Menschen werden zynisch und andere werden so, dass es dann ja irgendwie auch egal, also so fast resigniert. Und ich glaube, so die Haltung, ne, was sind meine Werte, wofür stehe ich ein? Und ja, vielleicht habe ich nicht mehr so ein starkes, verfestigtes Feindbild, aber ich habe trotzdem noch eine Haltung dazu. Das sich zu bewahren, ist auf jeden Fall für mich ein Ziel, was ich mir auch bewahren möchte. Was ich zum Beispiel jetzt im MBA-Studium auch stark gemerkt habe. Auf einmal ist es halt viel einfacher, eine Meinung zu haben, die alle im Raum teilen. Auf einmal ist es halt nicht so. Da war ich halt, da schauen wirklich viele Leute gerade ganz anders auf diese Thematik. Ne? Es ging um, wie gut kann der Markt Dinge lösen, ne? Und der Markt sei immer das Beste. Und dann stellt man so Fragen wie, ja, aber was ist jetzt mit einer Innenstadt und Wohnungsbau? Da scheint der Markt das ja nicht besonders gut hinzubekommen. Da sind wir hier in Berlin, würde ich sagen, super Beispiel für. Wo ich eigentlich doch merke schon, wenn ich rede, wäre ich schon stinksauer. Ja. Und auf einmal haben aber die Menschen um dich herum eine ganz andere Meinung. Ja? Und dann aber nicht einzuknicken und zu sagen, ja, stimmt, hast ja auch recht. Sondern nee. Dann dranbleiben und sagen, so sehe ich das aber nicht. Und ich sage dir auch, an welchen Punkten ich das unlogisch finde, die Argumentation. War für mich gutes Training und das möchte ich mir gerne auch beibehalten.
Das ist tatsächlich ein Geheimtipp. Einfach 10 Jahre später studieren. Ich sag das mal meiner Tochter, die ist jetzt 17. Die sagt gerade, Papa, also ich, nächstes Jahr macht sie Abi, sie macht dann erstmal nichts. Ich habe dann ja so viel schon gelernt und also. Und dann denke ich mir so, oh nein, war das bei uns auch so? Das, ehrlicherweise war es genauso. Ja, man wollte erstmal aber ganz was anderes machen, aber es ist vielleicht wirklich ein Geheimtipp. Ja. Vielleicht gehe ich ja nochmal studieren. Ja. Ja, also ich würde immer noch mal Soziologiestudium zu Ende machen. Habe ich nicht geschafft. Hast du einen Ratschlag angenommen von einem lieben Menschen, einem weisen Mann, einer weisen Frau, dem du gefolgt bist, der dir geholfen hat? Deiner Großmutter, deinem Patenonkel.
ja, mit Sicherheit ganz, ganz häufig. Es ist jetzt die Frage, ob mir dann ein starkes Beispiel.
Du bist Publizist, du musst das musst du. Jetzt musst zack, zack.
Ja, aber ich habe tatsächlich, also ich nagel mein, oder ich habe mein Leben nicht immer so auf solchen Schlüsselmomenten festgenagelt. Das mache ich tatsächlich relativ wenig, würde ich sagen. Aber es gibt so, es gibt schon, würde ich sagen, Menschen, die mich vielleicht nicht unbedingt mit so einem Ratschlag, sondern eher mit so einer Haltung und wie sie aufs Leben schauen, stark beeinflusst haben. So. Und ja, also ich glaube, in meiner Familie ist mit Sicherheit meine Mutter, also meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, dann haben wir, ich und mein kleiner Bruder, bei meiner Mutter gelebt. Und so zu sehen, hey, ich ziehe jetzt bei dem, mein Vater war der Verdiener sozusagen, also und meine Mutter ist dann wieder zurück ins Arbeitsleben gegangen als Krankenschwester, was einfach ein richtig, richtig harter Job war, also heute und damals auch schon. Und dann noch 2 Kinder und irgendwie alles wieder selber organisieren und aber sich so eine, Liebe und Optimismus beibehalten und so aufs Leben schauen mit irgendwie so einer Perspektive von, also du kriegst hier irgendwie nichts geschenkt und du musst schon arbeiten für dein Leben, was ich so ein bisschen für mich so eine Arbeiterperspektive ist, die habe ich schon sehr stark internalisiert. Aber das heißt, also und gleichzeitig heißt es aber nicht, dass, also ja, das Leben kann hart sein und schwierig, das heißt aber nicht, dass du hart und schwierig zu anderen sein musst, sondern du kannst trotzdem das tun und mit Liebe und Nachsicht und Empathie durchs Leben gehen. So. Und das ist schon auf jeden Fall was, das hat sie mir nie so explizit gesagt, dass ich so leben soll, aber es hat sie mir so vorgelebt. Und das habe ich, glaube ich, schon mitgenommen. Ja.
Wow, Gott, das ist super geil. Das ist ja eigentlich schon die Antwort auf meine nächste und die letzte Frage. Aber ich stelle sie trotzdem, weil sie muss, ich stelle sie jedem. Vielen Dank fürs Teilen, großartig. Was bedeutet Weisheit für dich?
Ich glaube, vielleicht nicht ein Ankommen, aber schon eine gewisse Festigkeit in Überzeugungen. So, und wie gesagt, das heißt halt nicht, dass man fertig ist mit Lernen, das ist man wahrscheinlich nie. Aber dass man bei bestimmten Überzeugungen, bestimmten Dingen, an die man glaubt, die man für wichtig und richtig hält, dass man da nicht so leicht umgestoßen wird. So, ne? Und wie gesagt, heißt nicht, dass man nicht lernt. Vielleicht macht man auch nochmal größere Sprünge und kommt nochmal zu irgendwelchen Beziehungen. Aber sie stehen recht fest. Und das strahlt für mich dann häufig Weisheit aus. Zumindest, wenn es auf wirklich auf einem soliden Fundament steht. Manche Leute sind ja auch einfach davon irgendwas überzeugt. Weiß nicht, mit einer gewissen Bockigkeit oder genau, ja. Aber bei Weisheit, ich finde es ein schwieriger Begriff, aber bei mir ist es, merke ich das, wenn Leute sehr da auch hinterstehen können, das auch argumentieren können, das mit ihrer eigenen Wirklichkeit abgeglichen haben und du merkst, ah nee, so schnell bringt man den jetzt an der Stelle nicht ins Wackeln. Und das ist für mich Weisheit. Und ja, auf jeden Fall auch was nicht einfach zu erarbeiten ist und nicht einfach zu kopieren ist. So.
Vielen Dank für diesen Einblick, für diese Reise.
Danke.
Unglaublich viel dabei. was steht als nächstes an? Du hast gesagt, du hast jetzt, jetzt geht es erstmal klettern, hast du gesagt, oder?
Nee, ich habe also ein sehr guter Freund von mir aus meinen Wiener Zeiten heiratet in 2 Wochen. Dann geht es tatsächlich nach Österreich und hoffentlich können wir dann noch mal klettern. Genau, das ist aber jetzt eher so einfach privat. Sonst bei Soul Bottles steht gerade alles auf Launch dieser neuen Ultrinity-Kollektion, die neue bruchfeste Trinkflasche. Da ist gerade sehr, sehr viel zu organisieren. Ist aber auch irgendwie geil, weil das einfach ein sehr klares Projekt ist. Okay, diese Ware muss raus, sie muss in die Welt, sie muss verkauft werden, sie muss geliefert werden, produziert werden. Sachen müssen geplant werden. Das ist gerade mein absoluter Fokus. Und sonst, ich habe ja den MBA erwähnt, meine Masterarbeit ist immer noch nicht fertig. Ja, das ist auch ein wichtiges Learning. Du, wenn du eine Deadline bekommst, dann nutze sie auch.
Nutze sie, nutze die Deadline. Nicht lass dich von ihr zusammenschlagen, sondern nutze sie.
Und ich habe gedacht, mit 35, nee, aber jetzt, ich bin ja kein Studi mehr wie damals, alles auf den letzten Drücker. Also meine Deadline ist der 31.12. Ja.
Interessantes Timing für dem Projekt, aber okay.
Ich bin noch nicht fertig, aber also ich habe auch schon angefangen, ich habe auch schon einiges geschafft, aber das ist so die zweite Sache, an der ich gerade viel arbeite und dann genau, und danach habe ich dann, glaube ich, den Kopf wieder in die noch weitere Zukunft zu sehen.
Sehr gut. Wenn man ein bisschen mehr über euch lesen will und hören will, ihr habt einen ganz tollen Blog, glaube ich, ne?
Yes.
Bist du auch aktiv, dass man sich vernetzt? Hast du Lust, dich zu vernetzen oder lieber nicht? Willst du...
Ich glaube, man findet mich auf so gängigen sozialen Plattformen wie LinkedIn oder Instagram von mir aus auch. Ich bin nicht der fleißigste Poster von News, aber wenn es Sachen gibt, auch im Soul Bottles Bereich oder wo ich mich persönlich hinentwickle, teile ich Sachen schon auch manchmal, aber wie gesagt, nicht so viel. Und sonst, Soul Bottles, entweder der Newsletter oder auf den Blog schauen, da teilen wir eigentlich alles, was uns so bewegt und was es bei uns Neues gibt, kann man da am besten folgen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Klar, gerne, danke.